Genau. Im letzten Jahr habe ich sehr viel gepredigt über das Evangelium, über die gute Nachricht von der Liebe Gottes. Im Evangelium ist die Kraft Gottes, die Menschen rettet, jeden retten kann. Und in diesem Jahr jetzt predige ich oft über Jüngerschaft. Und was ich nicht möchte, ist, dass der Eindruck entsteht, hier ist das Evangelium, das ist die gute Sache vom Kreuz und so, und hier ist jetzt die Jüngerschaft und das ist etwas Neues und anderes. Nein, das Evangelium ist viel größer. Diese Botschaft vom Evangelium umfasst alles und die Jüngerschaft ist die Art und Weise, wie wir gemäß dem Evangelium leben können. Es ist die Art und Weise, wie wir geprägt von der Liebe und von der Rettung und von der Vergebung und der Annahme ein Leben führen können. Jüngerschaft, das heißt, wir lernen von Jesus und lassen uns von ihm prägen und wir begleiten andere, die dasselbe tun. Von Jesus lernen mit der offenen Bibel. Ich möchte mit euch die Bibel aufschlagen, nicht nur heute, sondern durch dieses Jahr immer wieder. Die Bibel aufschlagen, in die Evangelien hineinschauen, in diese vier Bücher innerhalb der Bibel, wo das Leben von Jesus beschrieben wird. Und wir wollen uns gemeinsam in die Reihe der stellen, die Jüngerinnen und Jünger sind. Und wir wollen mit ihnen über die Schulter schauen. Wir wollen zuhören, was Jesus ihnen sagt und es für uns nehmen. Wir wollen zuschauen, wie Jesus handelt und uns von ihm prägen lassen. Denn ein Jünger ist jemand, der ähnlich werden will wie sein Meister. Und Jesus ist unser Meister. Also, kommt, wir schlagen heute die Bibel auf in Johannes Kapitel 3. Und wir wollen hier eine Begegnung beobachten, die Jesus mit einem Promi hat. Ein Promi der damaligen Zeit. Ein jüdischer Führer, ein Gesetzesgelehrter, einer, der rauskommt in den Heiligen Schriften, ein Pharisäer und der ein heimlicher Jünger von Jesus ist. Das Thema, das Jesus mit diesem Mann bespricht, ist, was ist die Wiedergeburt? Der Mann, der kommt und weiß gar noch nicht, dass es um dieses Thema geht. Aber Jesus spricht ihn direkt auf diese Thematik hin an. Und wir schlagen auf in diesem Kapitel 3 vom Johannesevangelium. Ich beginne beim Vers 1. Ich kann es euch hier zeigen. Einer der führenden Juden, ein Pharisäer namens Nikodemus, kam eines Nachts zu Jesus. Rabbi, sagte er. Wir alle wissen, dass du ein Lehrer bist, den Gott uns geschickt hat, denn deine Wunderzeichen beweisen, dass Gott mit dir ist. Ich versichere dir, erwiderte Jesus, wenn jemand nicht von Neuem geboren wird, kann er das Reich Gottes nicht einmal sehen. Okay. Ein Pharisäer. Viele Pharisäer und Schriftgelehrten waren überhaupt nicht begeistert von Jesus. Wir wissen das. Es ist vergleichbar, wenn ich jetzt morgen da rüber auf diese Großbaustelle gehen würde und dort hat es noch einen freien Platz und ich würde dort jetzt beginnen, mein eigenes Haus zu bauen. Es würde nicht lange dauern, da würden die Bauleute und die Bauherren kommen und mich, freundlich oder weniger freundlich, bitten, diesen Platz wieder zu verlassen. Denn ich bin da nicht offiziell eingeladen, so etwas zu tun. Ich bin vielleicht in ihren Augen nicht qualifiziert, aber die würden noch staunen. Ja. Aber genauso war es, da tauchte plötzlich ein Mann auf, ein 30-jähriger Zimmermann. Nicht einer, der Schriftgelehrter war, nicht einer, der die ganze Schulung durchgemacht hat und jetzt als Pharisäer einer der angesehenen Leute in Jerusalem gewesen wäre. Nein, da kommt ein Zimmermann aus dem Norden, aus diesem Kaff Nazareth, wo sowieso nur, naja, das war kein beliebter Ort. Da waren die römischen Soldaten und da gab es Hurerei und allen Dreck und so. Und da kommt dieser Jesus her und beginnt einfach über das Gesetz Gottes zu lehren. Und er beginnt mit den Leuten über Gott zu reden und er erzählt ihnen Dinge über den Himmel und das Reich Gottes und so weiter. Und da kommen natürlich diese Schriftgelehrten, genauso wie die Bauleute da zu mir gekommen wären. Die kommen, die Schriftgelehrten, zu Jesus und sagen, nee, du bist hier nicht offiziell eingeladen, so etwas zu machen. Du bist nicht qualifiziert für so etwas. Aber nicht alle Schriftgelehrten hatten diesen Eindruck von Jesus, sondern es gab auch Leute, einige unter ihnen, die haben genauer hingeschaut und haben gesehen, was dieser Jesus sagt. Das hat Hand und Fuß, das stimmt. Und wie dieser Jesus handelt und wirkt, die Wunder, die er tut, Kranke gesund werden, wie aus Wasser Wein wird und so weiter, das kann einer nicht aus eigener Kraft. Der muss da etwas von Gott haben. Da hat dieser Nikodemus das auch gedacht. Er gehörte auch zu dieser Gruppe. Und deswegen ist er natürlich heimlich, weil er nicht auffallen wollte bei seinen Kollegen, in der Nacht zu Jesus gekommen und hat ihm das gesagt. Weißt du, Jesus, eigentlich sehen auch wir ein, dass du ein besonderer Mann bist, der von Gott kommt. Aber ist euch aufgefallen, wie Jesus jetzt antwortet? Vers 3, ich versichere dir, wenn jemand nicht von Neuem geboren wird, kann er das Reich Gottes nicht einmal sehen. Ha. Jesus geht nicht auf ein Smalltalk-Gespräch ein. Er sagt, jo, schön, dass du jetzt auch einer von denen bist, die sich so heimlich outen. Wollen wir einen Kaffee trinken zusammen? Wir könnten uns ein bisschen besser kennenlernen. Hast du Zeit? Wie lange könnten wir zusammensitzen? Also ich habe die ganze Nacht, was willst du? Nein, Jesus kommt mit seinem Lieblingsthema, mit seinem Hauptthema. Er spricht über Gottes Reich. Und er sagt, wenn dieses Reich Gottes, du das sehen willst, dann brauchst du eine neue Geburt, eine Wiedergeburt. Was ist das Reich Gottes? Hast du eine gute Erklärung? Was denkst du, jetzt möchte ich gerade schnell umfragen, kann ich das Mundart machen. Was hat er für eine Erklärung? Was ist das Reich von Gott? Gebt mir mal so ein paar Stichworte zum Gottesreich. Was? Der, wo Gott ist, ist Gottesreich. Sag jetzt laut, dass ich es gehört. Der, wo Gott in uns lebt, ist Gottesreich. Der, wo der Himmel auf die Erde kommt, ist Gottesreich. Der, wo der Wille Gottes geschieht, ist Gottesreich. Genau, wir bringen also das Reich von Gott, das bringen wir zusammen mit der Gegenwart Gottes, mit dem Wirken Gottes, mit dem Willen Gottes, mit der Herrschaft Gottes. Es ist so, als Jesus zu predigen begonnen hat, wir können das zum Beispiel in Matthäus 4,17 nachlesen, sein erstes Statement, seine erste Aussage war, ändert eure Einstellung, also kehrt um, bekehrt euch, denn die Herrschaft des Himmels ist nahe. Das Reich der Himmel, das Reich Gottes ist nahe. Er lädt also ein, sich zu bekehren hin zu Gottes Reich. Und dann sagt er auch, als er uns beten lehrte, mit einem großen Wunsch und einer großen Inbrunst zu beten, dass Gottes Reich kommt. Vater unser, dein Name werde geheiligt, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel so auf Erden. Das Lieblingsthema von Jesus, er hat das Evangelium vom Reich Gottes gebracht. Er hat oft darüber gesprochen, er hat gesagt, das Reich Gottes ist unsichtbar, aber es ist mitten unter euch. Er hat gesagt, in das Reich Gottes, da muss man hineinkommen, werdet Bürger von Gottes Reich. Es ist wie ein Land, eine Staatsform, die nichts mit dieser Welt zu tun hat, die nichts mit römischem Reich oder Helvetia zu tun hat, sondern mit dem Reich Gottes. Werde ein Bürger davon. Lass dich einschreiben in dieses Reich Gottes. Und so hat Jesus oft darüber gesprochen, jetzt auch hier, in diesem Gespräch. Das Reich Gottes, kurz gesagt, ist dort, wo Jesus uneingeschränkt wirken und herrschen kann. Und jetzt sagt er, nur der kann Gottes Reich überhaupt sehen, der von Neuem geboren ist, der wiedergeboren ist. Also spannend, zum Ersten wird hier gesagt, sagt Jesus hier, man kann Gottes Reich sehen. Man kann ein Auge dafür bekommen, wo Jesus wirkt, wo diese Gegenwart Gottes ist. Schön, hä? Das sehen nicht alle Leute. Und deswegen sagt Jesus auch, das ist nicht einfach so natürlich, dass man die Dinge über Gott verstehen kann. Es braucht etwas. Es braucht diese Wiedergeburt. Dann öffnet es dir die Augen. Ich glaube, da merkst du voll den Unterschied. du lebst so in den Tag hinein, du hast nichts von Gott gehört oder vielleicht ein bisschen von der Kirche. Und auf einmal begegnet dir dieser Jesus und du erkennst, jawohl, das ist jetzt mein Herr, dem will ich nachfolgen. Jesus, komm in mein Leben, und du erlebst diese Wiedergeburt. Und auf einmal beginnst du Dinge zu verstehen, die du vorher gar noch nicht gesehen hast. Man kann Gottes Reich sehen. Man kann es erkennen. Und Jesus sagt, nicht automatisch ist man in diesem Reich Gottes drin. Das muss er dem Nikodemus auch sagen, weil der als Jude hat gedacht, ja, ich bin ja jüdisch geboren, da gehöre ich zum Volk Israel. Das Volk Israel ist Gottes Volk. Das Volk Gottes ist Gottes Reich. Also bin ich automatisch ein Bürger von Gottes Reich? Nein. Das passiert auch heute in unseren Kirchen. Da wirst du geboren, du wirst als Kind hineingetauft und denkst, ja, jetzt bin ich Christ, jetzt bin ich ein Bürger von Gottes Reich. Nein, Jesus sagt, das geht nicht. Nicht durch deine Geburt kommst du in Gottes Reich, sondern durch deine Wiedergeburt, deine Neugeburt. Nun gut, das ist ein spannendes Thema. Der Nikodemus hat die Stirne gerunzelt. Ich stelle mir das so vor, wie der da den Jesus angeschaut hat. Okay. Also das mit dem Reich Gottes, das kenne ich, das mit dem Neugeborenwerden musst du mir nochmals erklären. Er hat wirklich ein Missverständnis gehabt, schaut mal an, Vers 4. Wie kann ein Mensch denn geboren werden, wenn er schon alt ist? Wandte Nikodemus ein. Er kann doch nicht in den Bauch seiner Mutter zurückkehren und ein zweites Mal geboren werden. Das tönt naiv, oder? Aber er hat sich das einfach mal so vorgestellt. Und liebe Leute, das ist auch heute eigentlich ein Glaube, der vorhanden ist. Vielleicht nicht in dieser Form, wie es Nikodemus hier beschreibt, aber ich möchte euch solche Missverständnisse über die Wiedergeburt kurz vorstellen. Es gibt solche Missverständnisse. Und das erste Missverständnis ist das Missverständnis dieser Art von Wiedergeburt, die hier dargestellt ist auf dem Bild, die Reinkarnation. Es ist der Glaube, wenn man so genau überlegt, kann man darauf kommen, es ist der Glaube, dass unsere Seele in uns, in diesem Körper drin ist und wir beobachten, ja, ein Mensch kommt auf die Welt, ein Baby wird größer, wird erwachsen, irgendwann wird man alt und dann stirbt man und der Körper ist weg, der zerfällt. Aber die Seele, die lebt doch irgendwie weiter. Das weiß man, das ahnt man. Und was passiert dann? Also da überlegt man, die Philosophen haben darüber nachgedacht, die Inder haben da eine Philosophie, eine Lehre, eine ganze Religion drumherum entwickelt. Ja, dann kommt diese Seele wieder neu in einen Körper hinein und kann sich so hinaufarbeiten und läutern, bis sie einmal ganz rein ist und in dieses Licht eintauchen kann. Diese Lehre der Reinkarnation findest du auch im Christentum. Ein Kirchenvater, der Origenes, hat das auch vertreten. Er hat gedacht, irgendwie müsste das so sein. Aber ich sage euch, das ist ein Missverständnis. Darüber redet Jesus nicht, wenn er von der Wiedergeburt spricht. Es ist nicht die Wiedergeburt, die er uns schenken möchte, sondern das ist eine Form von Wiedergeburt, die leibfeindlich ist. Unser Körper ist da total unwichtig, die zu einer Selbsterlösung führt. Man muss sich hinaufarbeiten, die einem vertröstet. Auch wenn es scheinbar gute Gründe gibt, dass das wahr ist, es ist ein Missverständnis. Reinkarnation ist nicht die Wiedergeburt, die Gott uns schenken möchte. Eine zweite Form, die Nikodemus vielleicht gemeint haben könnte, nenne ich jetzt mal so die sofortige Wiederherstellung. Hey Jesus, könnte Nikodemus auch gemeint haben, wenn ein Mensch dann von Neuem geboren wird, dann müsste er doch auch in seinem Körper wieder erneuert sein und neu belebt. Ich nenne das, es ist das Jungbrunnenphänomen, wie das hier auf dem Bild dargestellt ist. Es gibt immer solche Leute, die auf der Welt einen Brunnen oder einen Teich gesucht haben, wo man hineinsteigen kann. Und wenn du wieder rauskommst, bist du 50 Jahre jünger. 50 Jahre, also für die unter 50-Jährigen wäre das natürlich ein spannendes Ereignis. Man kommt in die vorgeburtliche Phase. Aber das geht darum, dass man jünger wird. Und darin steckt eine Sehnsucht von uns Menschen. Wir möchten die Vergänglichkeit überwinden. Jetzt haben meine Kinder vor vier Tagen einen wunderschönen Schneemann gebaut. Und ein super Schloss so mit Eisdingsbums oder Schnee. Und gestern Morgen bin ich zum Haus raus und habe gesehen, wie dieser wunderschöne Schneemann am Boden liegt. die Rübe liegt daneben, der Kässeli-Hut liegt irgendwo und der Schneemann schmilzt und schmilzt. Ein Bild für die Vergänglichkeit und wir beobachten das. Alles ist vergänglich, alles geht mal vorbei. Und wenn du, Jesus, jetzt von einer Wiedergeburt sprichst, dann sollte doch das alles, wow, auch der Körper ganz neu sein. Eine sofortige Wiederherstellung. Auch hier möchte ich sagen, das ist ein Missverständnis. Jesus redet nicht davon, dass er unseren Körper immun machen möchte gegen Krankheit und Tod. Darum geht es nicht bei der Wiedergeburt, von der Jesus redet. Noch drei weitere Missverständnisse. Ich nenne das das Missverständnis der Allversöhnung. Nämlich, dass man denkt, alle sind doch von Geburt an bereits Kinder Gottes. Egal wie du gelebt hast, egal was du geglaubt hast, irgendwann wird sich das alles zu Gott hin bewegen. Da werden die Guten und die Bösen dann einfach alle zusammen eins sein. Das Bild deutet das auch. Hey, give me five, der Dunkle und der Helle. Kommt, wir wollen zusammen. Aber es ist wahr. Alle sind geliebt von Gott. Das stimmt. Es ist wahr. Alle sind eigentlich Kinder Gottes, aber verlorene Kinder Gottes. Und verlorene Kinder Gottes werden nicht zu Hause sein am Ende, wenn sie nicht heimkommen. Es ist wahr, dass Gott retten möchte und retten will. Und wenn es die Allversöhnung gäbe, bräuchte es keine Rettung mehr. Diese Art von Wiedergeburt, dass es da eigentlich gar keine Rolle spielt, dass alle irgendwann mal in das Reich Gottes hineingeboren werden, davon spricht Jesus auch nicht. Ein vierter Punkt nenne ich das Missverständnis der Machbarkeit der Wiedergeburt. Dass man die Wiedergeburt machen kann. Auch das ist ein Wunsch, der in uns Menschen drinsteckt. Wir wollen alles unter Kontrolle haben und alles machen können. Machbarkeit, Machbarkeit. Also am besten eine einfache Methode, die man anwenden kann und dann ist der Mensch wiedergeboren. Die krasseste und lustigste Form davon ist bei Bud Spencer und Terence Hill, vier Fäuste für ein Halleluja. Wer hat das gesehen? Ist das nicht der Film, wo sie dann so die Leute in den See boxen und die spicken dann alle raus und der andere macht Strichli und meldet dann an die Diözese, wie viele Getaufte er hat. Und durch diese Taufe hat er neue Kirchenmitglieder. Und das sind die besten Missionare, die beiden, also die boxen alle in den See. Das ist Karikatur davon, was eigentlich in uns drinsteckt. Wir wollen Wiedergeburt und andere Dinge einfach machen können. Und ich bin da traurig darüber, über die Lehre der Taufwiedergeburt, die sich im Christentum eingenistet hat. Genau aus diesem Bedürfnis, wir wollen es machen können. Hier ist ein Bild von einer Nottaufe, wo ein Säugling, der nicht lebensfähig ist, noch schnell getauft wird. Ich verstehe den Wunsch, dieses Kind in die Hände Gottes zu legen. Aber wenn daran die Lehre geknüpft ist und die Überzeugung, diese Taufe macht jetzt dieses Kind zu einem Bürger von Gottes Reich, es verleiht ihm die Wiedergeburt, dann ist das ein Missverständnis. Sorry, das tut mir leid. Da geht es nicht um diese Dinge. Wir können die Wiedergeburt nicht machen, weder durch eine Taufe. Über die Taufe werde ich in zwei Wochen noch lernen. Wir werden eine Predigt darüber haben. Lernen von Jesus, was ist die Taufe? Also ich sage nicht mehr darüber. Aber auch nicht durch andere Dinge. Es gibt auch eine evangelische Variante von diesem, komm, wir machen jetzt die Wiedergeburt. Das Übergabegebet. Ich habe nichts gegen das Übergabegebet. Das Gebet, dass jemandem Worte gibt, wie er sein Leben Jesus anvertrauen kann und sagen, Jesus, komm in mein Herz und vergib mir meine Sünde. Das ist ein wunderbares Gebet. Aber wenn daran der Glaube geknüpft ist, die richtigen Worte machen dich jetzt zu einem Wiedergeborenen, dann ist es Gugus. Das ist ein Missverständnis. Ich hoffe, ihr versteht mich, sonst fragt mich nachher. Worte, die richtigen Worte, ein Sakrament, die richtige Handlung hat nicht die Kraft, eine Wiedergeburt zu machen. Das ist ein Missverständnis. Und ein letztes, das ist das Missverständnis, dass man die neue Geburt, die Wiedergeburt erlebt, wenn man den Maßstab eines vollmächtigen Christen dann anwenden kann. Also, wenn du wiedergeboren bist, dann müsste ich bei dir gerade sehen, wie du vollmächtig im Heiligen Geist bist, wie du dein Leben vollkommen unter die Kontrolle von Jesus gestellt hast. Hier kommt es mir so vor, als ob man bei einer natürlichen Geburt im Babybett dann gerade einen Erwachsenen erwartet, der schon alles kann. Nein, erstens ist es nicht an uns zu urteilen, ob jemand durch sein Verhalten oder so wirklich wiedergeboren ist oder nicht. Es ist eine Anmaßung, wenn wir als Christen einem anderen sagen, nee, du bist nicht wiedergeboren, weil du das und das und das nicht hast. Da müssen wir aufpassen. Und zweitens, also weil Gott das beurteilt. Und zweitens ist es auch so, die Wiedergeburt beginnt mit einer Babyphase. Und Babys machen nun mal zuerst was? Dreck und Lärm. Jesus klärt diese Missverständnisse auf. Er sagt, worum es bei der Wiedergeburt wirklich geht. Und lasst uns jetzt die nächsten Verse anschauen, wo Jesus mit diesem Nikodemus darüber spricht und ihm das erklärt und nahelegt. Vers 5. Ja, ich versichere dir, erwidert Jesus, und ich bestätige es noch einmal. Wenn jemand nicht aus Wasser und Geist geboren wird, kann er nicht in das Reich Gottes kommen. Menschliches Leben wird von Menschen geboren, doch geistliches Leben kommt von Gottes Geist. Wundere dich also nicht, dass ich dir sagte, ihr müsst von Neuem geboren werden. Der Wind weht, wo er will. Du hörst ihn zwar, aber du kannst nicht sagen, woher er kommt und wohin er geht. So ist es bei jedem, der aus dem Geist geboren ist. Diesen Abschnitt wollen wir ein bisschen anschauen. Er sagt, wenn jemand nicht aus Wasser und Geist geboren wird, darüber machen wir uns jetzt gleich Gedanken, dann sagt er, kann er nicht in das Reich Gottes kommen. Also schon wieder dieses Thema Wiedergeburt und Reich Gottes. Und dann sagt er, ja, menschliches Leben wird von Menschen geboren, aber geistliches Leben kommt von Gottes Geist. Also ich sage dir, ihr müsst von Neuem geboren werden. Noch einmal will ich euch zeigen, was heißt von Neuem geboren werden. Und dann dieser seltsame Satz über den Wind, der weht, wo er will. Und am Schluss sagt er, so ist es bei jedem, der aus dem Geist geboren ist. Also lasst uns hier mal darüber nachdenken, was ist die Wiedergeburt? Die Wiedergeburt ist eine Geburt aus Wasser und Geist. Was heißt das? Ist das das Wasser der Taufe und der Heilige Geist? Oder ist es eher das Fruchtwasser der natürlichen Geburt und die geistliche Geburt, die innere Geburt? Wenn wir etwas nicht ganz verstehen, gibt es eine ganz wichtige Regel. Lege die Bibel mit der Bibel aus. Suche andere Stellen in der Bibel, die dasselbe aussagen und dir dann erklären. Für Nikodemus wäre das eigentlich ganz einfach gewesen. Er war ein Schriftgelehrter. Er kannte die damalige Heilige Schrift, also das, was wir als Altes Testament haben, sehr, sehr gut. Wasser und Geist, wo kommt das vor? Wasser und Geist, Nikodemus, sag's mir. Ja, vielleicht wäre ihm das in den Sinn gekommen. Hier steht, und das ist Hesekiel 36, 25 bis 27, etwas ganz Spannendes über das Wasser und den Geist. Hört zu. Gott sagt, dann werde ich reines Wasser auf euch sprengen und euch so von allem Dreck und allen Götzen reinigen. Wasser. Das reinigt von Dreck und Götzen. Ich gebe euch ein neues Herz und einen neuen Geist. Das versteinerte Herz nehme ich aus eurer Brust und gebe euch ein lebendiges dafür. Das Herz ist gemeint. Also der Sitz unserer Persönlichkeit, wo wir denken, wo wir fühlen, wo wir wollen. Unsere Ambitionen, das, was hier uns ausmacht, diese Person, die wir sind, das Herz ist gemeint. Das versteinerte Herz nehme ich aus eurer Brust und gebe euch ein lebendiges dafür. Und weiter, ich lege meinen Geist nicht auf euch, sondern in euch und bewirke, dass ihr meinen Gesetzen folgt und euch nach meinen Rechtsbestimmungen richtet. Und wir lernen, diese Geburt aus Wasser und Geist hat zu tun mit dieser Reinigungskraft, die von Gott kommt, wer unser Gewissen reinigt, wer unser Herz reinigt. Es geht um Vergebung. Wiedergeburt geschieht dort, wo uns unsere Sünden vergeben werden, wo unsere Schuld uns vergeben wird. Reines Wasser. Und dann schenkt er uns ein neues Herz und erfüllt uns mit seinem Heiligen Geist. Dort, wo der Heilige Geist in ein Leben kommt, heißt es an einer anderen Stelle, ihr habt Anteil an der göttlichen Natur. Gott ist in euch. Wow. Und ein Wiedergeborener kann dann sagen, ich weiß, Jesus lebt in mir durch den Heiligen Geist, den er mir gegeben hat. Das ist krass. Also diese Geburt aus Wasser und Geist, wow. Zweitens haben wir gesehen, was es steht, diese Wiedergeburt fügt einen Menschen hinein in Gottes Reich. Und das geschieht in zwei Schritten. Den ersten Schritt haben wir schon früher angeschaut, als wir Vers 3 betrachtet haben, wo Jesus ja sagte, wer nicht von Neuem geboren ist, kann das Reich Gottes gar nicht sehen. Das ist der erste Schritt. Das Reich Gottes sehen können. Und der zweite Schritt ist jetzt auch hineingehen in dieses Reich. Gott schenkt uns Augen für sein Reich, für seine Herrschaft und dann will er uns helfen, hineinzukommen. Es ist ein geistliches Baby, das jetzt zu wachsen beginnt. Wir stellen nach und nach jeden Lebensbereich unter Gottes Herrschaft, unter die Herrschaft von Jesus. Es ist so ein Geschenk, diese Wiedergeburt ist ein Geschenk, das muss man ergreifen. Du kannst auch etwas mit Gott erleben, du kannst diesen Heiligen Geist spüren, und dann irgendwie Dinge zu sehen beginnen, die mit Gott und seinem Reich zu tun haben, aber du kannst es unterlassen, da hineinzugehen. Du kannst quasi in der Krippe, in dem Stubbewagen liegen bleiben. Hier braucht es einen Schritt oder einige Schritte, die wir immer wieder tun. Ein Kind beginnt ja auch damit, dass es lernt, das, was einem in den Mund geschobt wird, dann auch zu schlucken. Das ist schon mal der erste Schritt vom Baby, oder? Und dann das Ding mit der Zeit selbst in den Mund zu stopfen, sich vielleicht mal selbst kleiden zu können, trocken zu werden, die Schuhe zu binden. Und genauso ist es auch mit dem geistlichen Leben von der Wiedergeburt. Das Essen, die Nahrung, das ist Gottes Wort. Gott spricht zu uns, es ist wie Nahrung. Und ein Mensch, der von Neuem geboren ist, lernt nach und nach das zu kauen, was ihm in den Mund geschoppt worden ist, so in einer Predigt wie heute. Dann kau das bitte und schluck es nicht ganz runter, sondern verkleinere es, nimm die Bissen raus, die wirklich hilfreich sind. Und dann lerne selbst dich zu ernähren aus Gottes Wort. Das Trockenwerden, das hat auch zu tun mit dem Leben, dem geistlichen Leben. Es geht darum, dass wir selbst lernen, mit unserem Dreck, mit unseren Sünden einen Umgang zu finden, der nicht einfach als unter Teppich, sondern aus der Vergebung zu leben lernt. Die Kleider, auch das ist ein Bild, das wir brauchen können. Die Kleider, das ist die Freundlichkeit, das ist die Barmherzigkeit, das ist die Gerechtigkeit, die wir tragen. Lerne darin zu leben und nicht einfach die immer wieder wegzustrampeln. Und die Schuhe, das sind die Schuhe der Bereitschaft zum Dienen, die Schuhe der Bereitschaft, das Evangelium vom Gottes Frieden hinauszutragen. Schnür dir die Schuhe. Ein Christ soll mündig werden und reif werden, sich selbst diese Schuhe zu binden. Aber ein geistliches Baby kann die noch nicht selbst binden. Da muss man die Schuhe anlegen. Komm, jetzt gehen wir raus, gehen verzauen. Das wäre was. Also das ist das Wachstum, das hier damit gemeint ist. Dieses in Gottes Reich hineinkommen, sich der Herrschaft von Jesus unterstellen. Bleibe nicht dein eigener König. Das nächste, die Wiedergeburt, ist eine neue Geburt von oben. Tatsächlich, hier steht im Vers 8 dann, ihr müsst von Neuem geboren werden. Und dieses von Neuem ist ja griechisch geschrieben im Grundtext, wo das Neue Testament ist, bedeutet beides. Es bedeutet neu, erneut, wieder geboren. Und es bedeutet von oben, vom Himmel her geboren. Und da wird deutlich, das ist nicht etwas, was man aus eigener Kraft machen kann. Das ist einfach so, jetzt wollen wir mal, Machbarkeit der Wiedergeburt. Sondern es ist etwas, was Gott uns schenkt. Und es ist wie eine neue Schöpfung, die entsteht in uns, während wir noch äußerlich die gleichen bleiben. So gibt es eine Stelle im 2. Korintherbrief, Kapitel 5, Vers 17, wo das beschrieben ist, ein Wiedergeborener ist jemand, der mit Christus verbunden ist und er ist eine neue Schöpfung, steht hier. Was er früher war, ist vergangen, etwas Neues ist entstanden. Aber wie kann diese neue Geburt überhaupt geschehen? Dieses von oben, ist das einfach so ein Zufallsprodukt? Im Johannesevangelium gibt es sehr bekannte Verse, die ich an dieser Stelle wieder lesen möchte und die das erklären. Es ist nur zwei Kapitel vorne, in Johannes 1, Vers 12 und 13. Doch allen, die ihn, Jesus, aufnahmen und die an seinen Namen glaubten, gab er das Recht, Kinder Gottes zu werden. Sie wurden das nicht aufgrund natürlicher Abstammung, durch menschliches Wollen oder den Entschluss eines Mannes, sondern durch eine Geburt aus Gott. Auch hier ist die Wiedergeburt erwähnt. Das heißt, du wirst ein Kind Gottes. Wo ich von Neuem geboren worden bin, hast du die Geist in mir gegeben. Kein Geist von Knechtschaft. Ein Geist von der Kindschaft, der in mir bezeugt, dass ich dein Kind sein darf. Du hast mir Glauben ganz tief ins Herz eingepflanzt. Ich habe deinen Retter erkannt. Ich bin zu dir umgekehrt, habe die Sünde vor dir gelehrt, habe Gottes Kindschaft von dir bekommen. Das ist ein Liedtext, das wir jetzt gleich singen werden. Wiedergeburt hat damit zu tun, dass wir glauben können. Dass wir Jesus uns anvertrauen können. Sie rettet uns aus der Sklaverei der Sünde. Sie rettet uns vor dem ewigen Tod. Und der Schlüssel ist dieser schlichte, einfache, rettende Glaube. Und ein letztes. Die Wiedergeburt verleiht Flügel. Was ist das für eine Werbung? Red Bull. Hat er gewusst, vor 4 Jahren wurde Red Bull von einem Amerikaner verklagt über mehrere Millionen, weil er über mehr als 10 Jahre Red Bull getrunken hat und er hat keine Energiesteigerung festgestellt, keine Leistungssteigerung. Und die Werbung hat ihm das vorgegaukelt und als das nicht passiert ist, hat er das Geld bekommen von Red Bull. Ja, das mit den Flügeln, das ist sowas. Aber schau mal. Ich bringe das jetzt hier zum Thema Wiedergeburt. Ich glaube, die Wiedergeburt verleiht uns Flügel. Wie meine ich das? Im Vers 8, also im letzten Vers, den wir gemeinsam gelesen haben aus Johannes 3, steht es, der Wind weht, wo er will. Du hörst ihn zwar, aber du kannst nicht sagen, woher er kommt und wohin er geht. Und so ist es bei jedem, der aus dem Geist geboren ist. Also diese Geburt aus dem Geist hat etwas mit Wind zu tun. Nun, wieder im Griechischen und auch im Hebräischen, wie die Bibel geschrieben wurde, ist das Wort für Wind und Geist derselbe. Also Geist ist immer Luft und Luft ist immer Geist und das ist immer dasselbe. Also deswegen ist dieser Vergleich schon mal nicht abwegig, dass man Wind und Geist vergleicht. Also wenn du jetzt aus dem Geist geboren bist, durch den Heiligen Geist ein neuer Mensch geworden bist, dann ist es vergleichbar mit Wind. Ich möchte diesen Vergleich jetzt ein bisschen weitermachen. Der Wind ist eine andere Ebene als die Erde. Also hier Erde, hier Wind. Die Erde hat Berge. Der Wind überwindet. Das sage ich nochmal, das kann man sich merken. Die Erde hat Berge, der Wind überwindet. Die Erde hat die Schwerkraft nach unten, der Wind hat die Triebkräfte nach oben. Wenn du einen Gegenstand nimmst so, und du lässt ihn fallen, ich mache es jetzt nicht, dann fällt er runter, weil die Erde zieht an. Wenn du aber einen Flügel nimmst und du hältst diesen Gegenstand in den Wind, dann verleiht dieser Wind durch die aerodynamische Form der Flügel einen Auftrieb, eine Kraft nach oben, die stärker ist als die Schwerkraft, die nach unten zieht. Deswegen können Jumbo-Jets fliegen. Und ich möchte das vergleichen. Die Kraft des Windes ist stärker als die Kraft der Erde. Und wer nicht wiedergeboren ist, wer nicht diese Geburt aus dem Geist Gottes erlebt hat, der lebt in der Schwerkraft der Sünde. Das ist so. Das Böse und das Gute ist ja in jedem Menschen drin. Hat auch jemand gesagt, wenn du eine Grenze zwischen Gut und Böse ziehen müsstest, hier auf der Erde, dann ging sie mitten durch jeden Menschen hindurch. Und jetzt kannst du dich so sehr um das Gute bemühen, du erlebst doch immer wieder, dass die Sünde, das Böse, eine solche Schwerkraft hat, dass es sich immer wieder runterzieht. Und ich spreche hier von Wutausbrüchen, von Eifersuchtsszenen, von falschem Trost in Alkohol, Fressen oder Medienkonsum. Ich rede von unreinen Gedanken, ich rede vom Machbarkeitswahn, ich rede vom Fishing for Compliments. Die Sünde ist wie diese Erdanziehungskraft, sie zieht uns nach unten. Aber die Wiedergeburt verleiht Flügel. Echt? Die Realität des Geistes. Und die Realität des Geistes ist stärker als die Realität der Sünde. Die Auftriebskraft, die der Heilige Geist uns geben will, ist stärker als die Kraft der Sünde, die uns nach unten zieht. Deswegen kann man sagen, ein Wiedergeborener kann überwinden. Sogar über die Berge der Erde. Der Geist ist wie der Wind und wir haben Flügel. Aber jetzt müssen wir die Flügel ausbreiten. Das ist etwas, was wir machen müssen. Ich habe Zeug. Wir müssen auch noch etwas tun. Im Glauben sagen, ich glaube, dass mich das trägt. Ach, ich stand schon oft oben an einem Berg und habe so einen Gleitschirmflieger zugeschaut. Da würde ich mich auch trauen. Ich glaube, ich habe zu viel Höhenangst und was immer. Aber eigentlich weiß ich, es verhebt. Das Ding fliegt, weil der Auftrieb ist stärker. Ich setze mich ja auch ohne Angst in ein Flugzeug, weil ich weiß, Aerodynamik funktioniert. Also der Punkt ist, breiten wir die Flügel aus. Wenn du den Heiligen Geist hast, so lebe auch im Heiligen Geist. Klar, oder? Lass dich nicht von der Anziehungskraft der Sünde erschrecken. Denke nicht, ich werde sowieso ab und zu reinfallen, sondern breite deine Flügel aus und überwinde. Also was ist Wiedergeburt? Nicht. Es ist nicht die Reinkarnation. Es ist nicht, dass man es selbst machen kann. Es ist auch nicht das, dass einer bumm, tatsch, grad sofort einen geheilten Körper hat oder bumm, tatsch, grad sofort ein reifer Christ ist. Es ist ein Hineingeborenwerden in eine neue Realität, in das Reich Gottes. Und es bedeutet, dass wir Tag für Tag darin wachsen und immer wieder auch einen Teil unseres Lebens, der Gott uns aufzeigt, neu unter die Herrschaft von Jesus Christus stellen, damit er dort wirken kann, damit er in dir wirken kann und dich brauchen kann, damit seine Kraft durch dich in diese Welt hineingeht. Du wirst sein wie einer, der wie der Wind ist. Du weißt nicht, woher er kommt, wohin er geht. Aber es trägt. Seien wir Überwinder. Lasst uns miteinander unser Gebet beten, unser 2.18er Gebet. Ich bete für meine Nachfolge von Jesus Christus, dass ich als sein Jünger oder seine Jüngerin ihm ähnlicher werde. Ich bete für mein Begleiten von anderen, dass der Heilige Geist mich befähigt zum Dienen und zum Bezeugen, zum Ermutigen und zum andere Anleiten in der Jüngerschaft. Ich bete für unsere Gemeinde, dass wir zusammenwachsen und zusammenwachsen als Kirche zum Begegnen. Amen.